SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Lucia Stettler und ich lade Sie gleich zu Beginn der Sendung ein auf einen kurzen Abstecher an die Olympischen Spiele 1976 in Montreal.
Die neue Königin der Kunstturnerinnen heißt Nadia Comaneci, ist knapp 15 Jahre alt, 1,53 Meter groß und 39 Kilogramm schwer. Was die kleine Rumänin im Verlauf der Turnwettkämpfe der Frauen zeigte, sprengte ganz einfach die Grenzen des bisher Dagewesenen.
Nadia Comaneci hat Sportgeschichte geschrieben und die Kriterien im Kunstturnen neu definiert. Sportreporter Peter Tobler kommentierte damals 1976 die Leistung der Rumänin am Schweizer Fernsehen mit folgenden Worten.
Nicht allein die Tatsache, dass sie praktisch an allen Geräten die schwierigsten Übungen zeigte, hob sie über ihre Konkurrentinnen hinaus, sondern vor allem die stupende Sicherheit dieses Mädchens, das insgesamt 16 Übungen ohne den kleinsten Fehler turnte, riss die Zuschauer in der jedes Mal überfüllten Halle zu wahren Beifallsstürmen hin. Nadia erhielt von den Kampfrichterinnen nicht weniger als 7-mal die Maximalnote 10, wobei ihre sämtlichen 4 Übungen am Stufenbarren mit dieser Note bewertet wurden.
7-mal die Maximalnote 10, so etwas hat es im Kunstturnen noch nie gegeben. Jetzt rollt ein biografischer Roman die beispiellose Karriere von Nadia Comaneci nochmals auf. Die kleine Kommunistin, die niemals lächelte, geschrieben hat ihn die gebürtige Rumänin Lola Lafon. Ein poetisches, hintergründiges Buch, das auch einiges über den damaligen Alltag unter dem Ceausescu-Regime erzählt und vor allem erlaubt es einen ungeschminkten Einblick in das gnadenlose, brutale Training einer Elite-Turnerin. Beim Lesen wird man unweigerlich mit der Frage konfrontiert, warum sind Mädchen bereit, sich derart zu schinden und auf so vieles zu verzichten? Was kann der Spitzensport in den Seelen von Kindern anrichten? Und welchen Einfluss hatten diese mageren, androgynen Körper eigentlich generell auf das moderne Frauenbild? Darüber diskutiere ich im heutigen Reflexe mit meinem Gast, Evi Simeoni. Sie ist seit 1981 Sportredaktorin bei der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Evi Simeoni ist auch Schriftstellerin. Sie hat selber gerade einen Roman publiziert über den fatalen Ehrgeiz im Kunstturnen. Titel «Rückwärtssalto». Darin schildert sie die fiktive Geschichte einer Frau, die jahrelang alles dem Kunstturnen unterordnete und ähnlich wie Nadia Comaneci ihr ganzes Schicksal in die Hände eines dominanten Trainers legte. Herzlich willkommen hier im Studio, Evi Simeoni.
Guten Tag.
Evi Simeoni, bleiben wir zunächst bei der echten Kunstturnerin, der legendären Nadia Comaneci. Welche Bilder und Gefühle verbinden Sie mit dieser Weltklasse-Sportlerin?
Ich war ja selbst noch ein Teenager, als sie 76 diese tollen Übungen gezeigt hat und habe das am Fernsehen gesehen. Und ich kann mich sehr gut an sie erinnern, an die Bilder von diesem Mädchen. Sie war ja klein und zart, die eine solche Kraft ausgestrahlt hat und eine solche Sicherheit, wie gerade auch der Reporter gesagt hat. Und ich kann mich aber auch an die schwarzen Ringe unter ihren Augen erinnern. Und ich weiß noch, was ich gedacht habe, als sie damals diese Höchstnoten bekommen hat, dass eigentlich das zu früh kommt in einem Leben, wenn man gerade mal 14 Jahre ist. Und ich mir die Frage gestellt habe, selbst ein Teenager, der am Anfang von so vielem stand, was kann denn da eigentlich im Leben noch kommen? Also das war mir damals schon unheimlich.
In der Romanbiografie schreibt Lola Lafon über die Wirkung, die Nadia Comaneci auf das Publikum hatte.
Das Kind scheint allen den Atem zu rauben. Sie setzt zum doppelten Salto mit Längsachsendrehung an und im Handumdrehen völlig sicher steht sie den Abgang. «She's perfect», titelt Newsweek. Das hat es noch nie gegeben. Perfektion. Es gibt sie also doch auf dieser Welt. Wenn Sie ein Wort suchen für etwas, was Sie gesehen haben, das so schön war, dass Sie nicht sagen können, wie schön, dann sagen Sie einfach, es war Nadiesque, schreibt ein Kolumnist aus Quebec.
Evi Simeoni, man hat ja gesagt, quasi, dass mit Nadia Comaneci etwas Neues in den Kunstturnsport kam, also dass sie wie einen Neuanfang markierte. Inwiefern?
Also sie war eigentlich die zweite, die erste Kindfrau, die es im Turnen gab, war Olga Korbut schon 4 Jahre vorher aus Russland, aus der Sowjetunion damals. Und die zweite und eigentlich noch die Steigerung war eben dann Nadia Comaneci. Da ging es um die Frage, ob tatsächlich Kinder im Turnen die besseren Frauen sind. Durch ihr geringes Gewicht und durch ihre Beweglichkeit und den frühen Drill so gut sind und so furchtlos auch daran gehen, wie das eben eine erwachsene Frau gar nicht kann. Und ich denke, das ist dann diese Phase, die vierjährige Phase, ist praktisch die Geburt der Kindfrauen im Sport. Und wir haben das bis heute, wir sehen immer noch solche Mädchen durch die Luft fliegen und immer noch furchtlos sein, weil sie ja vom Leben noch nicht so viel wissen. Und ich denke, das hat eine ganz, ganz starke Ausstrahlung auf das Bild des Sports insgesamt und der Frauen genommen.
Bleiben jetzt vorerst noch beim Roman. Sie haben ihn gelesen, Die kleine Kommunistin, die niemals lächelte. Wie haben Sie diese Lektüre empfunden?
Also ich habe die Sprache sehr genossen, die Beschreibungen. Ich habe oft das Gefühl gehabt, ja, so ist das, so sehe ich es auch in vielen Passagen. Ich habe allerdings ein gewisses Problem gehabt für mich, weil ich eben Nadja Comaneci gesehen habe und auch den Trainer Bella Caroli erlebt habe und auch Marta Caroli erst noch vor kurzem erlebt habe, weil sie immer noch aktiv ist mit der amerikanischen Turnmannschaft. Und ab und zu das Gefühl hatte, dass eben die echte Nadja Comaneci dieser literarischen Figur im Weg steht, weil es in meinem Kopf nicht dieselbe Figur ist. In dem Buch kommen Telefongespräche vor, es kommen E-Mails vor. Es wird behauptet, dass Nadja die Kapitel stückweise gelesen hätte, bevor sie publiziert worden sind. Und ich weiß inzwischen, dass diese Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat und dass Nadja auf dieses Buch nie reagiert hat. Und es bereitet mir persönlich bei allem Respekt vor der sprachlichen Leistung dieses Buchs, das bereitet mir natürlich persönlich Schwierigkeiten.
Gut, im Vorwort steht, dass diese Passagen fiktiv sind. Sie hat aber offenbar sehr viel recherchiert und sie hat selber die ersten 12 Jahre ihres Lebens in Rumänien verbracht. Ich denke, das gibt ihr schon eine gewisse Sensibilität auch für die Bedingungen damals im Sport und unter diesem Ceausescu-Regime. Wie stark eben biografisch alles stimmt, das ist offen. Es ist ja auch ein Roman und behauptet nicht, eine Biografie zu sein. Sie sind eine Kennerin der Szene. Wie erleben Sie aber zum Beispiel die Schilderung quasi dieses Trainingsalltags?
Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Ich habe das in meinem Buch ja auch geschildert, mit anderen Worten, in einer nüchterneren Sprache. Aber das ist genau so. Es ist sehr, sehr hart. Es sind sehr, sehr starke Entbehrungen. Und in beiden Büchern, in meinem und in Ihrem, wird ja klar gemacht, dass es nicht nur ein Fall von Ausbeutung und Unterdrückung ist, eine Turnerin, sondern dass das eben mit Einverständnis passiert. Auch ein junges Mädchen muss bereit sein, damit zu machen. Wenn sie diese Bereitschaft nicht mitbringt, kann man das auch mit den härtesten Methoden nicht hinkriegen. Das heißt, in dem Kind ist ein Entschluss, der sie dazu bringt, sich einem Trainer mit Haut und Haaren anzuvertrauen, weil er ihr hilft, an einen Punkt zu kommen, an den sie ohne ihn nicht kommen würde. Dort eben, wo es wehtut, wo man auch die Seele manchmal ignorieren muss oder zum Verstummen bringen muss, damit man über Grenzen hinausgehen kann, des Schmerzes oder des Verbiegens, wo man Hunger leiden muss, wo man überhaupt leiden muss, wo man seine Angst unterdrücken muss, damit man diese Show hinterher so perfekt hinkriegt. Das geht nicht durch Liebe, das geht nur durch Härte und dazu muss man bereit sein.
Und glauben Sie denn, wenn man jetzt eben diese Karriere im Osten verfolgt von Nadja Comaneci, Ihre Sportlerin, auf die wir dann auch noch gleich zu sprechen kommen, ist in einer ähnlichen Zeit groß geworden, aber im Westen. Gibt es denn da große Unterschiede, glauben Sie?
Also es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Ich sehe den Unterschied darin, dass in so einem Ostblockland oder überhaupt in einer Diktatur der Mensch nicht so viel wert ist und dass die Ausbeutung systematisch passiert. Nicht nur von Sportlern, sondern auch von anderen Menschen, um dann in der Welt eben gut dazustehen. Und das hat ja im Fall von Nadja Comaneci und Rumänien wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich würde aber trotzdem behaupten, dass praktisch jeder Sportler in gewisser Weise in einer Diktatur lebt und dass eben auch solche kleine Mädchen und Teenager in einer Diktatur leben. Der Ehrgeiz meiner Heldin, der kommt aus ihrer Familie und aus einer Diktatur, die praktisch durch ihre Mutter, durch ihre Eltern und ihre Geschwister ausgeübt wird. Und es entsteht daraus eine innere Diktatur, also die Selbstzucht, der innere Zuchtmeister, der ihr und auch Nadja Comaneci immer wieder die Peitsche gibt und sagt, streng dich an und mach das und gib dein Bestes und überwinde alles. Und wie ich gerade gesagt habe, bring deine Seele zum Verstummen. Das ist nötig. Ich habe schon oft Mädchen weinen sehen in Lehrgängen, im Turnen, auch im Westen. Und sie verstecken ihre Tränen. Und wenn man mit den Trainern spricht und sagt, was bist du eigentlich so hart und warum nimmst du das Kind nicht in den Arm und tröstest es, es ist noch so klein, dann sagen die, das will sie nicht, sondern sie will, dass ich ihr helfe, besser zu werden.
Und was ist denn der Preis, der da winkt? Ist das einfach die Hoffnung quasi auf eine Medaille?
Ja, also diese Medaille ist im Grunde ja nur ein Symbol. Also wenn Sie eine Medaille gewonnen haben, dann können Sie sich fragen, was will ich danach? Und dann wollen Sie eigentlich nur wieder eine Medaille gewinnen. Also das ist zwar toll, aber letztendlich nicht der allertiefste Grund, sowas zu tun. Ich denke, beim Turnen speziell ist es so, dass die Karriere in sehr frühem Alter bei Mädchen verläuft und dass das eben dann die wichtigste Zeit, der Leistungshöhepunkt auf die Pubertät fällt. Das spielt eine ganz große Rolle. Dann wird nämlich der Trainer praktisch die erste männliche Bezugsperson außerhalb der Familie, für den man das tun kann. Und es hat damit zu tun, dass man ja sich sehr stark verändert und dass man versucht, die Macht zu behalten über einen Vorgang, bei dem man die Macht nicht haben kann.
Also beim Erwachsenwerden?
Ja, beim Erwachsenwerden. Und dass man doch als Turnerin relativ lange noch das verhindern kann, das Frauwerden, das Frausein und dass das ein starkes Überlegenheitsgefühl auslöst. So das Gefühl, ich habe es echt im Griff. Was natürlich verstärkt wird durch diese unglaublich tollen Dinge, die die lernen. Man muss ja mal sehen, was die Mädchen können, was für akrobatische Dinge der Schwerkraft entgegenwirken, durch die Luft fliegen, sich x-mal drehen, sicher landen. Ich glaube schon, dass das auch in gewisser Weise glücklich macht, vielleicht für eine gewisse Zeit.
Sie haben es erwähnt, in Ihrem Roman Rückwärtssalto steht eine Turnerin, Antonia, ist eine fiktive Figur, nehme ich jetzt mal an.
Ja.
Im Mittelpunkt, die auch wie Nadja Comaneci schon früh in diese Szene reinkommt. Ihr Vorbild ist Olga Korbut. Und wir lernen Antonia kennen, als sie schon um die 50 ist und ihre betagte Mutter pflegt. Und in Rückblenden erfahren wir dann quasi, warum sie eigentlich derart viel Leidenschaft in diesen Sport gesteckt hat. Sie haben es erwähnt, sie möchte die Zuneigung der Mutter bekommen, weil sie immer im Schatten der beiden Brüder gestanden ist. Und der Preis, den sie bezahlt, eigentlich ist eben eine totale Hörigkeit ihrem Trainer gegenüber. Also sie sprechen in ihrem Roman viele Themen an, die eben auch Lola Lafon am Beispiel von Nadja Comaneci aufbringt. Bei ihnen ist das Spannende, dass im Rückblick eigentlich jetzt diese Antonia ihr Leben reflektiert und überlegt, was ist da eigentlich mit mir passiert und quasi Schritt für Schritt aus diesen Mustern ausbricht. Das ist eigentlich auch eine Emanzipationsgeschichte. Und so gesehen kann man nicht sagen, ist Ihr Roman mehr eine innere Entwicklung, wird da gezeigt. Während bei Lola Lafon ist es doch eher quasi das Dokument einer Karriere. Sehen Sie das auch so?
Ja, das kann man so sehen. Also mein Buch besteht ja aus 9 Kapiteln. Das sind 9 Turnübungen und es sind 9 Monate. Und diese 9 Monate, das ist natürlich eine magische Zahl und es ist bewusst gewählt. Es ist aber nicht quasi eine Rückwärtsgeborenwerden, sondern weil sie sich mit der Mutter auseinandersetzt in den letzten Monaten im Leben der Mutter. Sondern im Grunde sehe ich das als eine Neugeburt. Weil jeder Mensch natürlich mit sehr vielen Prägungen durchs Leben geht. Und natürlich ist dieser extreme Ehrgeiz eine ganz starke Prägung, die nur schwer wieder loszukriegen ist. Ich möchte aber zeigen, dass diese Mauern, gegen die man sein Leben lang rennt, gerade wenn man so ehrgeizig ist und nicht nur im Sport, sondern auch im Beruf oder wo auch immer, da gibt's viele Möglichkeiten im Showgeschäft, dass diese Mauern, gegen die man ständig anrennt, dass die im Grunde nur im Kopf existieren und dass man in der Lage ist, an einem bestimmten Punkt seines Lebens auch zu erkennen, dass es dahinter weitergeht. Das war mir sehr wichtig, dass diese Härte und dieser Zwang und diese Zucht, die da aus dieser Sportkarriere entstanden sind, dass sie innerlich überwindbar sind und dass es sowas wie eine Versöhnung und ein Verzeihen geben kann, auch gegenüber einer Mutter, die so ungerecht war wie die Mutter Elsa in meinem Roman.
Was gab denn eigentlich den Anstoß für diese Geschichte?
Also grundsätzlich war für mich der Gedanke immer da, wenn ich Mädchen habe turnen sehen. Was geschieht in den kleinen Wesen innen drin? Jeder war ja selber mal klein und fragt sich, wer das denn in mir auch angelegt. Und ich habe da immer was schwingen gefühlt. Ich war nie so ehrgeizig wie eine Turnerin, aber ehrgeizig genug. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt das? Und wenn man so viel mit Sport zu tun hat wie ich, dann möchte man natürlich irgendwann mal gucken, woher diese Extremleistungen kommen, die immer so groß gefeiert werden. Wie kommt sowas zustande? Und ich weige mich zu sagen, dass das Leute sind, die irgendwie krank im Hirn sind oder die irgendwie nur von außen getrieben sind, sondern da gibt's ja einen inneren Antrieb, der gefährlich sein kann. Er kann sehr gesund sein und auch sehr gefährlich. Und um dieses Thema drehen sich meine Gedanken schon lange. Und ich habe eigentlich dann so eine Familiengeschichte genutzt, um diese metaphorische Bedeutung herauszuheben, die der Leistungssport für mich zweifellos hat. Und um zu sagen, dass Leistung gut ist, aber dass man zwischen Leistung und Erfolg unterscheiden muss und dass es eigentlich der größte Erfolg ist, diese inneren Grenzen zu überwinden, nicht nur die äußeren.
Sowohl Sie wie Lola Lafon schildern ja eigentlich Bedingungen in den 70er, 80er Jahren in dieser Kunstturnszene. Inwiefern hat sich die Situation denn verändert? Ist das immer noch ähnlich?
Ja, also ähnlich ist das noch. Man ist nicht mehr zurückgekommen zu den Frauentypen, die es früher im Turnen gab, die wirklichen Busen hatten und Hochfrisur und Nagellack und so weiter. Also es sind immer noch die erfolgreichsten, diese Mädchen mit ihren Rattenschwänzen und ihren Pferdeschwänzen und ihrem kindlichen Auftreten. Die Familie Caroli ist immer noch einflussreich in USA. Also Nadjas
also
Trainer. Ja, Nadjas Trainer hat später auch amerikanische Olympiasiegerinnen hervorgebracht. Das alles existiert noch. Es gibt aber inzwischen eine Altersgrenze, also eine Mindestgrenze im olympischen Sport. Also ein Mädchen muss 16 sein, um da mitmachen zu dürfen bei den Besten. Allerdings hatten wir schon Fälle, wo zum Beispiel in China oder in Korea dann Pässe gefälscht worden sind, sodass eben diese Mädchen dann doch reingeschmuggelt worden sind und auch natürlich aufgrund ihrer physischen Voraussetzungen und ihrer Fähigkeiten auch entsprechende Noten eingesammelt haben.
Sie haben vorhin gesagt, Evi Simeoni, dass mit eben Olga Korbut 1972 und dann vor allem mit Nadia Comaneci 1976 eben diese Kindfrauen im Kunst und Sport geboren wurden, in Anführungszeichen. Inwiefern glauben Sie denn, hat dieser neue Frauentyp im Sport generell unser Frauenbild geprägt?
Ich habe ja nun auch, ich bin auch nicht mehr so ganz jung und habe schon einen gewissen Zeitraum überblickt. Und ich glaube zu sehen, dass das Körperideal für Frauen sich sehr stark in der Zeit verändert hat, dass eben die weiblichen Formen nicht mehr als attraktiv angesehen werden und tabuisiert werden. Insofern ist dann dieses Pubertätsproblem, was im Kunstturnen sehr stark eine Rolle spielt, weil da eben Frau werden quasi ein Schicksalsschlag ist, ist quasi in die Welt hinausgetragen worden. Und es ist ja schwer zu verstehen, warum Frauen das mitmachen, warum ein Bauch muss weg, warum ist die Quelle allen Lebens eigentlich nicht attraktiv, sondern wird wegtrainiert oder wegoperiert. Ich habe in meinem Roman mit dieser Stelle angefangen, wie Olga Korbut bei ihrer Barrenübung in München ihren Unterleib gegen den Holm schlägt und zwar immer wieder, so als würde sie ihr Erwachsenwerden zurückschlagen wollen, quasi an den Ursprung. Und für mich ist das ein sehr grausames Bild, was aber ganz alltäglich ist. Und genauso ist das mit anderen Verhaltensweisen, die es dort gibt.
Also Nadia Comaneci begründete eigentlich, dass man in diesem Sport nicht älter werden darf. Und sie hat ja dann selber 1980 nochmals versucht, quasi an ihren großen Erfolg in Montreal anzuknüpfen, an den Olympischen Spielen in Moskau. Und Lola Lafon berichtet, dass die Medien damals die zierliche Sportlerin von früher vermissten.
Heute ist Nadia 18, trägt einen BH und muss sich die Achseln rasieren, schließt der Leitartikel des Guardian in seinem Beitrag vom Juli 1980. Das kleine Mädchen hat sich zur Frau gewandelt, der Zauber ist dahin, titelt eine französische Zeitung, während eine andere anmerkt, das große Kind ist zur Frau geworden, ungeschminktes Urteil, der Reiz ist verflogen.
Dasselbe Problem mit Erwachsenwerden hat auch Antonia in ihrem Roman Evi Simeoni in Rückwärtssalto. Sie würde alles hergeben, könnte sie die Verwandlung zur Frau verhindern.
Wie eine verdiente Strafe kam eine Woche später zum ersten Mal ihre Periode. Sie stellte sich im Gymnastikanzug vor den Spiegel, betrachtete sich erst von vorne und dann von der Seite mit scharfem Blick. Ihr Kopf sah zart aus mit dem kleinen Dutt im Nacken, ihr Hals war lang und sehnig. Insgesamt wirkte sie zierlich, das musste sie selbst zugeben. Aber ein kleiner Bauch wölbte sich zwischen ihren Hüftknochen, neu,
unleugbar, plötzlich da, aus dem Nichts gekommen. Eine feindliche Macht war dabei, ihren Körper zu besetzen und brachte Schmutz und Schmerz.
Das ist ja eigentlich grauenhaft, wenn solche Mädchen eben nicht erwachsen werden dürfen. Das ist eine Realität heute.
Also Sie glauben nicht, ich habe gerade schon wieder Gänsehaut. Also jetzt nicht wegen meines eigenen Textes oder vielleicht auch ein bisschen, aber im Zusammenhang mit diesen Schlagzeilen, die da vorher vorgetragen worden sind, muss ich sagen, das ist doch ungeheuerlich, dass das so ist. Also es regt mich nochmal ganz neu auf, dass man nicht als Frau nicht Frau werden darf. Das macht die Frauen so unglücklich. Und ich kann es nicht einsehen, dass das eingefordert wird, vielleicht auch von den Männern eingefordert wird, dass man nicht älter werden darf, dass man kein Gewicht zulegen darf, wenn sie sich mal angucken, wie Männer sich zum Teil entwickeln. Also heute nicht mehr so ungeniert wie früher. Dann ist das so zutiefst ungerecht und es spiegelt sich natürlich im Turnen ganz extrem, weil da eben das Mädchensein ein Triumph ist über die Frauen und ein starkes Sinnbild. Und weil die Mädchen da in irgendeiner Weise ja auch, ohne dass sie selber merken, sehr stark sexualisiert werden. Man sieht sie bei ihrer Bodenübung dann mit den Wimpern klimpern und mit den Hüften wackeln und neckisch sein. Ohne, glaube ich, dass sie selber wissen, was sie da ausstrahlen. Aber ich glaube, da gibt's natürlich bei den in Anführungsstrichen Konsumenten natürlich schon Menschen, die wissen, was da passiert. Für mich ist ja immer das gruseligste Symbol eigentlich der Spagat, dieses Beinespreizen, dieses Überspreizen der Beine, was natürlich irgendwie ein toller Erfolg ist, wenn man es kann. Aber ich finde, es hat im Grunde doch auch einen starken Anklang von Obszönität.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, die Konsumenten prägen ja auch, was der Sport bietet. Also wer will denn diese Kindfrauen? Also das hat ja auch einen sehr pädophilen Zug, das Ganze.
Das ist ein ganz, ganz heikles Gebiet, auf das wir uns jetzt begeben. Also ich weiß von Sportfotografen, dass bei solchen Veranstaltungen, wo Mädchen eben in so engen Trikots in diesen Posen auftreten, dass da plötzlich Kollegen auftreten, die sie vorher noch nie gesehen haben. Ich will aber natürlich nicht diesen ganzen Sport denunzieren. Der hat sehr, sehr viel schöne und auch gute und vor allem an der Basis auch ungeheuer gesunde Seiten. Aber da kommen wir jetzt an ein Tabuthema ran, was natürlich irgendwo auch nicht tabu bleiben dürfte.
Da sind wir gleich auch beim anderen Tabuthema, das sowohl Sie, Evi Simeon, in Ihrem Roman Rückwärtssalto, wie auch Lola Lafon bei dieser Romanbiografie über Nadia Comaneci ansprechen. Es ist diese enge Zusammenarbeit mit dem Trainer, wo die Grenzen ja auch verwischen. Also bei Nadia Comaneci ist sie einfach diesem Trainer Bela Karoly hörig, weil er quasi sie schon von ganz früh unter seine Fittiche nimmt. Bei ihnen wird ja explizit erwähnt, dass der Trainer die Mädchen auch sexuell missbraucht. Und das Verstörende ist eben, dass diese Mädchen das auch zulassen.
Ja, also Antonia empfindet es nicht als Missbrauch, sondern als Liebe, weil ihr Leben sich, seit sie ein Kind war, eben um diesen Trainer gedreht hat und er ihr sehr viel geholfen hat, dorthin, wohin sie wollte, aber auch eben ihre Instanz war, der sie beurteilt und vieles, vieles, was sie getan hat, hat sie getan, um ihm zu imponieren. Und sie fand es dann eigentlich nur logisch, dass an ihrem 17. Geburtstag es dann eben auch wirklich auch passiert ist. Sie nimmt es ihm gar nicht übel, sie heiratet ihn auch und bleibt lange mit ihm verheiratet und möchte eigentlich am liebsten in diesem Abhängigkeitsverhältnis bleiben. Das geht dann nicht, weil sie selber zu stark wird und er an Stärke und Einfluss verliert. Aber klar ist schon, also am Anfang so einer kindlichen Karriere kann ja so ein Mädchen nicht wirklich abschätzen, was mit ihr passiert. Und dieser Moment, wo die Scham einsetzt, der kommt ja auch sehr viel später erst. Der ist nicht am Anfang, sie wird ja angefasst, natürlich auch an den Schenkeln oder überall, weil sie ja auch die Sicherheit braucht, der Hilfestellung. Und der Trainer hat im Grunde auch die Verantwortung, nur ist da natürlich auch ein Betätigungsfeld für Leute, die nicht so viel Verantwortungsgefühl haben. Und das ist sehr gefährlich. Das ist übrigens auch in den Sportorganisationen, wird das thematisiert und ist auch mittlerweile zu Bewusstsein gedrungen und macht den Leuten auch Sorge.
Das wollte ich Ihnen auch fragen. Ich meine, heute wird ja offener darüber gesprochen. Hat sich insofern auch etwas verändert oder ist einfach die Sensibilität heute größer?
Die Sensibilität ist größer. Also ich denke, so in der Schweiz ist es so, wie es in Deutschland auch ist, dass es da inzwischen Anlaufstellen gibt und dass die Wachsamkeit größer ist. Aber sie können natürlich nichts machen gegen die seelische Konstellation. Wenn sich ein Mädchen an einen Trainer so sehr bindet und quasi sein Wort gilt und das Elternhaus unter Umständen da gar nicht mehr hinreicht, um Einfluss zu nehmen, dann ist das natürlich schwer durchbrechbar. Also das sind pubertierende Mädchen. Wer das schon mal erlebt hat, er weiß, wie schwierig das ist, durch diese Abwehr durchzudringen und vielleicht dann auch diese Vergötterung zu relativieren, die einem Trainer entgegengebracht wird.
Evi Simeoni, wir haben diese Sendung mit der Turnlegende Nadia Comaneci begonnen. Und ich möchte auch mit ihr schließen. Die Romanbiografie Die kleine Kommunistin, die niemals lächelte, endet kurz nach der Flucht in die USA 1989. Wie es ihr in der neuen Heimat ergangen ist, erfahren wir nicht. Das bleibt offen, relativ düster, habe ich den Eindruck, endet der Roman. Sie, Evi Simeoni, haben ja Nadia Comaneci persönlich getroffen, vor ein paar Jahren. Was ist aus ihr geworden?
Also ich kann nur meinen ersten äußeren Eindruck schildern. Ich habe sie getroffen und kurz mit ihr gesprochen und bei einer Podiumsdiskussion erlebt. Und da saß eine selbstbewusste Frau, die aber dieser Turnphilosophie in Anführungsstrichen treu geblieben ist, die erklärt hat, wie man das macht, um zum Erfolg zu kommen. Das ist natürlich irgendwo das Trumpfass ihres Lebens geblieben, diese perfekte Note. Und wie wichtig Hingabe ist, also nicht nur Leiden, sondern eben Hingabe. Und ich hatte das Gefühl, ja, also sie hat sich weiterentwickelt in ihrem Leben und hat in Amerika Fuß gefasst, hat eine Familie, was ja sehr erfreulich ist, dass so eine strahlende, gut aussehende Frau saß und nicht ein gebrochenes Wesen.
So gesehen ist es offenbar Nadia Comaneci, wie auch ihrer Heldin Antonia, doch noch gelungen, sich eben aus der Vergangenheit zu befreien, irgendwie, also scheinbar ein glückliches Leben zu führen und auf eigenen Beinen zu stehen.
Also Leistungssportler können sehr vieles erreichen, wenn sie es wollen und sie sind stark und haben Kraft und haben Willensstärke und ich denke, das kriegt man mitgegeben trotz all dem Leiden und das hilft einem im Leben auch weiter.
Vielen Dank, Evi Simeoni, für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Sie hörten die Sendung Reflexe, Redaktion und Moderation Lucia Stettler. Hier noch einmal die Angaben zu den besprochenen Büchern. Die kleine Kommunistin, die niemals lächelte, von Lola Lafon, erschienen im Piper Verlag, und Rückwärtssalto von Evi Simeoni, Autorin und Sportredaktorin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Rückwärtssalto ist bei Klett Cotta erschienen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.